Gerne ein paar Aussagen aus dem 4. Kapitel des Philipperbriefes herausnehmen. Ich nehme so diesen ganzen Kapitel, weil es auch eine Komposition darstellt, also von Paulus, der hier gewisse Dinge schreibt, aber wir lesen jetzt nicht das ganze 4. Kapitel. Ich will nur aus diesem Kapitel einige Verse herausnehmen. Wenn wir mal den Vers 1 uns anschauen, in Philipper 4, Vers 1. So beginnt Paulus diesen Brief hier. Ich werde dann durch einzelne Verse hindurchgehen, ausschnittweise. Es lohnt sich, das zu lesen, aber mir geht es um einen Gedankengang. Nämlich, da heißt es, daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest in dem Herrn, Geliebte. Die Überschrift, über der ich das ganze Kapitel stellen möchte, so wie Paulus es hier tut, ist, steht fest im Herrn. In dieser Weise, das heißt dann, er erklärt es auch noch dann, und darüber will ich dann auch noch reden. Steht fest im Herrn. Ihr Lieben, da ist etwas ausgesprochen über die absolute Vorrangigkeit, dass wir in Jesus und in der Beziehung und Gemeinschaft mit Jesus verwurzelt sein sollen. Feststehen hat mit Verwurzelung zu tun. Ein Baum steht fest, wenn er gut verwurzelt ist. Das ist dem Apostel Paulus für ein reifes Christsein ganz besonders wichtig, dass wir verwurzelt sind, feststehen, sodass sozusagen nicht jeder Wind uns gleich umbläst und uns herausholt aus unserem Glaubensleben, aus unserem Vertrauen zu Jesus und so weiter. Steht fest im Herrn, steht fest im Herrn, seid gegründet in ihm. Das ist ein Thema, über das wir immer und wieder von verschiedenen Aspekten her sprechen, wie sehr es wichtig ist, dass wir verstehen, Christsein heißt verwurzelt sein in Jesus. Christsein heißt, dass wir unsere Beziehung zu Jesus stärken. Die Beziehung zu Jesus muss gestärkt werden. Das ist das Um und Auf, um das es geht. Und nun erklärt Paulus in diesem oder er beschreibt Paulus in diesem ganzen Kapitel einige Aspekte, die dieses fest verwurzelt sein in Jesus bestätigen bzw. fördern. Was gehört denn dazu? Wie kann denn unsere Beziehung in Jesus mehr und mehr verstärkt werden, dass wir feststehen? Da gibt er einige Andeutungen, die haben natürlich auch zu tun mit der Situation, in der sich die Gemeinde in Philippi befindet. Aber darüber hinaus ist es für uns ein wunderschönes Anschauungsbeispiel. Ich möchte da 5 Punkte herausnehmen aus diesem Kapitel, die alle unter dieser Überschrift zu verstehen sind. Steht fest in dem Herrn. Fangen wir mit Vers 2 an. In diesem 2. Vers, da heißt es jetzt persönlich an, da sind 2 Personen genannt, aber worum es geht ist, die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Habt dieselbe Gesinnung in Jesus. In der Luther-Übersetzung heißt es, seid eins in Jesus. Ihr Lieben, das ist eine wichtige Aussage im Zusammenhang mit der Überschrift. Wir können in Jesus nicht verwurzelt sein, wenn wir nicht untereinander dieselbe Gesinnung haben. Das ist wichtig, dass wir es verstehen. Diese horizontale Beziehung und die vertikale Beziehung, so und so umgekehrt, ja, gehört engstens zusammen. Wenn unsere Beziehung in Jesus immer inniger sein soll, dann braucht es auch untereinander eine immer stärkere, innigere Verbindung. Wenn diese Verbindung nicht wächst, dann ist ein Fragezeichen zu setzen hinter unserer Beziehung zu Jesus. Das gehört zusammen. Ich kann nicht mit Jesus eins sein und mit meinen Geschwistern uneins. Versteht ihr? Das ist eine ganz wichtige Sache, die hier Paulus sagt. Das heißt, wenn ich in eine immer größere Einheit mit Jesus finden möchte, dann ist es wichtig, dass ich auch in eine größere Einheit mit meinen Geschwistern finde. Das fördert meine Einheit in Jesus. Das lässt sich nicht trennen. Die Liebe zu Jesus und die Liebe untereinander sind eine absolute Einheit. Das heißt, zum Festgegründetsein in Jesus gehört es, dass wir absolut danach trachten, mit allem Enthusiasmus und Leidenschaft, die uns zur Verfügung steht, dass wir alles, was zwischen uns als Glaubensgeschwistern steht, dass wir das aus unserem Leben und unserem Herzen entfernen. Alles, was unter uns steht, behindert das Feststehen in Jesus. Daher muss es ausgeräumt werden. Versteht ihr? Es sei Schuld, Unversöhnlichkeit, böses Reden übereinander, alle möglichen Dinge, die an Verletzungen zwischen uns stehen, dass wir sozusagen in Unfrieden miteinander sind, was auch immer ist, Streit. Hier ist von zwei Frauen die Rede, die im Streit miteinander waren, aber das betrifft ja hier die ganze Gemeinde. Ihr Lieben, das muss aus unserem Leben verschwinden. Denn überall dort, wo wir dem Raum geben, tun wir das Werk des Feindes. Und das behindert unser Einssein mit Jesus. Also diese Gesinnung, um die es hier geht, die ist von größter Bedeutung. Das heißt, je stärker wir ein reines Herz untereinander haben, und das ist ein ständiger Prozess. Ich kann es nicht genug sagen, wie wichtig es ist, dass wir jeden Tag in dieser Haltung leben. Reinigung, 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 damit nichts zusammenkommt, damit nicht bittere Wurzeln und Unversöhnlichkeit und alles Mögliche daraus wird. So schnell wie möglich, dass wir, wo es notwendig ist, unsere Beziehungen untereinander ordnen und reinigen. Ihr Lieben, es ist einfach nicht geistliche, göttliche Wahrheit, wenn ich sage, ich habe eine wunderbare Beziehung zu Jesus, aber meine Beziehung zum Nächsten ist nicht in Ordnung. Das stimmt dann nicht. Das ist Heuchelei. Ihr Lieben, es gibt Konflikte, es gibt Streit, aber es geht darum, wie wir damit umgehen. Dass wir so schnell wie möglich zu derselben Gesinnung eins werden untereinander. Das fördert unser Einswerden mit Jesus, auch wenn wir das jetzt so vielleicht gar nicht unmittelbar zusammenfügen würden. Aber bei diesem hab dieselbe Gesinnung im Herrn gehört nicht nur das, was ich jetzt gesagt habe, dass wir reine Beziehungen zueinander haben, sondern da gehört auch noch ein anderer Gedanke. Und das lesen wir jetzt in Kapitel 2, Vers 3 bis 5, Philipper 2, 3 bis 5. Ja, vielleicht 2, noch den Vers 2 dazu. Den brauchen wir unbedingt. Ja, da sagt Paulus etwas von dieser Gesinnung in Jesus. Er sagt, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, das geht es, ja, dieselbe untereinander, dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen, also was dem anderen nützt, was dem anderen dient. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Wenn Paulus sagt, habt dieselbe Gesinnung wie in Kapitel 4, von dem ich gerade rede, dann steht das auch im Hintergrund. Habt die Gesinnung untereinander, die auch Jesus gehabt hat zu uns. Die Gesinnung Jesu zu uns soll dieselbe Gesinnung sein, die wir untereinander haben. Und wenn das funktioniert und passiert und wenn wir darauf in besonderer Weise unser Leben bauen, dann wird auch unsere Beziehung zu Jesus stärker. Seid fest im Herrn, hat damit zu tun, dass wir die Gesinnung, die Jesus hat, mit einem Wort zusammengefasst. Die Gesinnung Jesu war in besonderer Weise darin zu sehen, dass er ein dienendes Herz hatte für die Menschen. Das dienende Herz fördert am meisten die Einheit. Wenn jeder nicht das Seine sucht, das spaltet, sondern das Beste für den anderen, das vereint. Deswegen schaue nicht jeder auf das Seine, da schaue ich nur, was ich bekommen kann. Und das trennt mich von dem anderen. Sondern, dass wir auf das schauen in Demut, den anderen höher achten, und darauf zu achten, dass ich ihm dienen kann. Ihr Lieben, die Gesinnung untereinander wird rein, nicht nur, wenn wir vergeben, sondern auch, wenn wir einander dienen. Das ist noch einmal ein Stück weiter als vergeben, ja, und dann in Ruhe lassen, sondern es geht darum, dass wir in eine dienende Haltung kommen. Wenn in der ganzen Gemeinde, in der ganzen Schar der Christenheit dieser Geist des einander Dienens kommt, mehr und mehr, dann sind wir auf dem richtigen Weg derselben Gesinnung, wenn jeder diese Gesinnung hat und darauf achtet, wie kann ich am besten dem anderen dienen? Noch ein kurzes Wort zu dem Dienen, weil das ist mir immer ganz wichtig auch zu sagen. Das Dienen heißt nicht, dass wir dem anderen alle seine Wünsche erfüllen. Ich rede nicht davon, dass wir zum Erfüllungsgehilfen werden einander für alle die Wünsche und Sehnsüchte und Träume, die wir haben. Das ist nicht das, was Dienen heißt. Ich sage es mit aller Deutlichkeit, wie es mir auf dem Herzen liegt. Ihr Lieben, dienen heißt, dass wir Jesus dazu zur Verfügung stellen, dass er für den Nächsten das Beste für sein Leben tun kann. Dienen heißt, ich schaue auf Jesus und frage ihn, Herr, was ist das Beste für meine Frau? Was ist das Beste für meine Kinder? Was ist das, womit ich am meisten von deiner Warte aus meinen Glaubensgeschwistern dienen kann? Und das ist nicht immer das, was die Wünsche der anderen sind und deren Träume. Das kann ganz was anderes sein. Das heißt, dienen heißt nicht, ich schaue zuerst auf die Not der anderen, sondern ich schaue zuerst auf Jesus und sage, Herr, was möchtest du für den anderen? Was möchte der Herr für den anderen? Er möchte für den anderen in der Weise das Beste, dass er, sage ich es einmal ganz kurz, das ganze Potenzial, das er in den anderen gelegt hat, dass das herauskommt. Meine Aufgabe ist, dem anderen zu helfen, dass das Potenzial Gottes in ihm entfaltet wird. Das heißt dienen. Also Jesus zu schauen, was hat denn Jesus in ihn hineingelegt? Was ist denn das, was ihm jetzt von Jesus her am meisten dient? Und dienen heißt entfalten, zum Blühen bringen. Alles diese Dinge, das heißt dienen. Und dass wir uns dafür zur Verfügung stellen. Nicht ihn zu kritisieren, ihn anzuklagen, sondern Herr, was hast du vor mit dem Nächsten? Lass mich teilhaben an dem, was du dem anderen geben möchtest, wie du ihn entfalten möchtest, wie du ihn führen möchtest. Und verwende mich dazu, dass das, was du geplant hast, dass das Potenzial, das du in ihn hineingelegt hast, hervorkommt. Das ist nicht Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche, sondern das ist ein Erfüllungsgehilfe der Wünsche Jesu für den anderen. Das ist ein diametraler Gegensatz. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Dienen heißt nicht alles zu erledigen, was der andere vielleicht von mir möchte oder erwartet, sondern dienen heißt, ich möchte Jesus helfen, dass er zum Ziel kommt. Und manchmal ist ein Dienen auch darin, dass man Nein sagt. wenn Jesus Nein sagt. Das heißt, nicht alles, was der andere will, ist auch gut. Und das ist eine Kunst, ihr Lieben. Dienen ist die größte Kunst, die es gibt. Da muss ich ständig in meiner Beziehung zu Jesus sozusagen mich beschäftigen, auch mit dem anderen in dem Sinne, dass ich auf Jesus schaue und abspüren und sensibel werde für das, was dem anderen wirklich dient. Und das, was dem anderen dient, damit er in die volle Berufung seines Lebens kommt, in die volle Entfaltung seines Lebens kommt, das ist nicht immer das, was sich der andere wünscht. Und da ist ein Unterschied. Und darum, dieselbe Gesinnung haben, ist das zu tun und damit mitzuhelfen, was Jesus für den anderen zum Besten sozusagen vorhat. Das Beste, was Jesus für uns tun konnte, ist nicht, dass er uns ein herrliches Leben im Schlaraffenland hier auf Erden bereitet, sondern dass er sein Leben in den Tod gab, damit wir erlöst werden. Versteht ihr? Das würden wir gar nicht so empfinden, dass das Wichtigste wäre. Das ist das Beste, was er uns geben konnte. Seinen Tod. Nicht viel Money. Seinen Tod. Und ihr Lieben, das ist sozusagen das, worum es geht beim Dienen. Wie kann ich helfen, den Bruder, die Schwester, den Ehemann, die Kinder, Arbeitskollegen, wo auch immer, zu helfen, dass Gott mit ihm zum Ziel kommt. Das ist Dienen. Das ist eine ganz andere Ausrichtung. Das ist das Erste. Habt dieselbe Gesinnung unter euch. Das ist die Gesinnung, wo wir eins werden untereinander und die Gesinnung, wo wir einander dienen. Wenn wir das tun, dann machen wir uns mit Jesus eins, denn er hat dieselbe Haltung. Und damit fördern wir das Festwerden in Jesus, wenn wir seine Gesinnung in uns haben. Nun, das Zweite, und da den Vers 4 bitte jetzt, da heißt es in diesem vierten Vers, na, das ist der Vers 6, glaube ich. Ah, nein, in Kapitel 4, der Vers 4, Kapitel 4, Vers 4, Kapitel 4, jawohl, ein wunderbarer Satz. Freu dich im Herrn alle Zeit, wiederum will ich euch sagen, freut euch. Ihr Lieben, das trägt zur Verwurzelung in meiner Beziehung zu Jesus bei, wenn wir die Freude am Herrn unsere Stärke, Verwurzelung, stark sein, Stärke sein lassen. Paulus sagt das mit aller Deutlichkeit, freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Ihr Lieben, darum ist ein wichtiges Kriterium für unsere Verwurzelung in Jesus und unser Festsein in Jesus, ein wichtiges Kriterium ist der Freudenlevel, in dem wir leben. Der Freudenlevel, in dem wir leben. Die Freude, die wir ausstrahlen, ist ein Zeichen für unsere Verwurzelung in Jesus. Das traurige, klagende, murrende Gesicht ist ein Zeugnis davon, dass wir wenig in Jesus verwurzelt sind. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und diese Freude ist etwas, was ständig unser Leben durchziehen muss. Nicht, also hier sagt es, alle Zeit. Freu dich im Herrn alle Zeit. Das bedeutet, die Freude, von der hier die Rede ist, wird nicht angezündet oder ist nicht abhängig von dem jeweiligen Umstand, in dem ich lebe. Viele Umstände in meines Lebens, in die ich hineingerate, sind alles andere als erfreulich. Wenn wir die Umstände unseres Lebens immer zum Grundlage machen für die Freude, also wenn es uns gut geht und wenn wir Herrliches erlebt haben und so weiter, dann steigt die Freude. Und wenn es uns schlecht geht, in irgendeiner Weise, oder wenn die Umstände nicht sehr gut sind, dann sind wir anders in unserem Herzen. Ihr Lieben, dann machen wir die Freude abhängig von den Umständen. Paulus meint, die Freude, die er meint hier, ist die Freude an Jesus. Und die ist unabhängig von den Umständen. Und das ist es, was wir lernen dürfen. Und wenn wir darin mehr lernen, wird unsere Beziehung zu Jesus verstärkt. Seid stark in dem Herrn. Indem ihr es lernt, die Freude an ihm eure Stärke sein zu lassen. Die Freude an seiner Person, die Freude an seinem Wesen, die Freude darüber, dass er ein guter Gott ist, ein treuer Gott ist, ein gnädiger Gott ist, ein barmherziger Gott ist, die Freude daran, dass er unser Erlöser ist und. Das ist etwas, was jeden Tag gleichmäßig wahr ist. Ganz egal, in welchem Dreck wir momentan vielleicht sitzen. Da müssen wir lernen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das meint Jesus. Steht fest im Herrn. Das heißt, freut euch am Herrn, lernt es. In einer inneren, tiefen Freude zu leben, auch wenn die Umstände sozusagen etwas anderes sagen. Ihr Lieben, das Gegenteil von Freude ist nicht Traurigkeit im geistlichen Sinn, sondern Klage. Murren. Anklagen. Andere Menschen, die Umstände oder Gott. Das kommt ja so leicht. Aber ihr Lieben, je mehr wir in diesem Klagen leben, umso weniger sind wir in Jesus stark. Verwurzelt. Die Verwurzelung in Jesus zeigt sich oder wird gefördert, wenn wir die Freude an ihm durchbrechen lassen. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Darum dürfen wir bitten. Wenn die Klage uns übermannen möchte, dann dürfen wir zum Heiligen Geist beten und sagen, wir brauchen die Freude. Ich schaue auf dich, Herr, nicht jetzt auf die Umstände. Ich schaue auf dich, du bist ein unveränderlicher Gott. Und deine Gnade gilt immer, auch wenn es mir schlecht geht. Und deine Gegenwart ist immer da, auch wenn die Umstände jetzt völlig anders sind. Und darum, ihr Lieben, diese Freude an Jesus ist entscheidend. Dritter Punkt, Vers 6. Seid um nichts besorgt. Wiederum so ein ganz wesentliches Thema, über das Jesus mit uns immer wieder neu reden möchte. Und das zeigt, wie stark wir in Jesus verwurzelt sind. Ihr Lieben, unser Umgang mit Sorge zeigt, wie stark wir in Jesus verwurzelt sind. Das gehört alles zusammen. Es ist alles unter diesem Thema. Seid stark in dem Herrn. Wer stark ist im Herrn, der hat es gelernt, alle eure Sorgen werft auf ihn. Oder sagen wir es einmal, der ist dabei, es zu lernen. Niemand kann sagen, ich habe das ausgelernt. Aber in diesem Bereich weiterzugehen. Ihr Lieben, seid um nichts besorgt. Ihr Lieben, die Sorge hat eine unglaubliche Kraft. Die Sorge hat die unglaubliche Kraft in unserem Leben, uns aus dem Vertrauen zu Jesus immer ständig herauszuholen und anstelle des Vertrauens Misstrauen zuzulassen. Die Sorge hat eine Kraft, unser Vertrauen zu Jesus zu schwächen und zu ersticken. Ihr kennt das Gleichnis von dem Seemann, das Jesus erzählt hat. Man sagt auch das vierfache Ackerfeld, da ist der Same, der auf den Boden fällt, auf den festgetretenen, dann der Same, der auf den felsigen Boden fällt und dann ist der Same, der unter die Dornen fällt, das Unkraut und dann ist noch der gute Boden sozusagen. Und Jesus erklärt das. Und zu dem Samen, der unter die Dornen fällt, sagt er, die Dornen, das sind die Sorgen des Lebens. Sie ersticken das Wort. Die Sorgen haben die Kraft, das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes, das Vertrauen zu Gott zu ersticken. Dass sie nicht durchbrechen. Und dass anstelle dessen Misstrauen kommt. Eine ganz wichtige Sache. Die Sorgen haben die Tendenz, unser Vertrauen zu Jesus zu ersticken. Darum seid um nichts besorgt. Werfet eure Sorgen auf ihn. Und darum heißt es auch hier, sondern durch Gebet und Flehen mit Danksagung lasst eure Sorgen und Anliegen vor Gott kund werden. Bringt eure Sorgen, werft sie auf ihn, wie es an einer anderen Stelle heißt. Werdet sie los, diese Sorgen. Und das ist ein ständiger Prozess, ihr Lieben, das sind alles Lernschritte, die unser ganzes Leben lang wichtig sind. Die Verwurzelung in Jesus steht fest in ihm, hat immer zu tun mit dem, wie wir lernen, mit unseren Sorgen umzugehen. Und je intensiver wir diese Sorgen auch auf Jesus werfen, umso mehr werden wir verwurzelt sein in Jesus, der uns verspricht, in allen Dingen für uns zu sorgen. Und wenn wir Sorgen haben und sie zulassen und sie uns bedrängen, dann zeigen wir damit eigentlich, dass wir Gott nicht vertrauen, dass er wirklich sorgt für uns. Ihr Lieben, niemand kann sagen, ich habe nie mehr Sorgen. Das ist immer ein Angriff, den der Feind auf uns startet. Aber da ist wiederum der Punkt, wo wir dann diesen Sorgen begegnen. Mit diesem Lüge, dass Gott vielleicht zu spät kommt oder dass er nicht in der richtigen Weise eingreift und so weiter und so fort. Und darum will Jesus, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Die Sorgen haben noch eine andere Kraft. Nicht nur, dass sie das Vertrauen verdecken, sondern sie haben auch die Kraft, uns von dem Eigentlichen unseres Lebens abzulenken. Wer in Sorgen verstrickt ist, hat keine Energie, hat keine Vision, hat keine Freude, hat keine Hingabe an das Reich Gottes. Das kann man nachprüfen. Je stärker die Sorgen, umso weniger ist man dem Reich Gottes sozusagen hingegeben. Dass das Reich Gottes gebaut wird, dass man sich in dem Dienst am Reich Gottes hineinbegibt. Sorgen konzentrieren uns immer auf uns. Auf meine Schwachheit, auf meine Bedürfnisse. Und das Reich Gottes redet immer von dem, was Gott will für die anderen. Dass wir dabei nicht zu kurz kommen, das sagt ja Jesus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere, was ihr sorgt, wird euch zufallen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der vierte Punkt ist nun die Verse 11 bis 13. Verse 11 bis 13 aus Philipper 4. Da redet er jetzt in diesem letzten Teil von einer Geldsammlung, die die Gemeinde in Philippi für ihn durchgeführt hat, wie auch andere Gemeinden ihn versorgt haben, den Apostel Paulus, und die haben ihm etwas zugeschickt, und da sagt er nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich, und das ist jetzt das Wort, das ich meine, denn ich habe gelernt, mich zu begnügen, worin ich bin. Eines der wichtigsten Worte der Heiligen Schrift, empfinde ich. Ich habe es gelernt, das heißt, er hat es auch nicht immer gehabt. Ich habe es gelernt, zufrieden zu sein, wie auch immer es um mein Leben steht. Das ist ein reifer Christ. Das ist Reife. Das ist Stabilität, genügsam zu sein, zufrieden zu sein, wie auch immer gerade mein Leben ausschaut. Ich habe es gelernt, sagt der Apostel Paulus. Das heißt, er hat auch Schritte setzen müssen, die ihn in diese Richtung führen. Und das heißt, Paulus führt das ja dann auch aus, also ich habe es gelernt, worin ich bin, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der in mir mächtig ist. Ich sage es gleich vorweg, schaut den letzten Satz an, den wir immer zitieren. Aber schaut auch, in welchem Zusammenhang er steht. Das ist gemeint mit dem Satz. Es ist immer so ein Problem, wenn wir Sätze aus dem Zusammenhang reißen. Aber hier ist es wichtig. Ich komme noch mal ganz kurz drauf. Ich will jetzt gleich hinweisen. Paulus sagt, es gibt keine Situation in meinem Leben, wie auch immer sie ausschaut, in dem ich nicht genügsam sein will, zufrieden sein möchte. Ob ich jetzt satt bin oder hungrig bin, ich will mir genügen lassen. Ob ich Mangel habe oder Überfluss habe, das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist Zufriedenheit. Paulus lenkt unsere Aufmerksamkeit als Christen weg von dem, bin ich satt oder nicht satt, bin ich reich oder bin ich arm, habe ich wenig oder viel, lebe ich in Armut oder im Überfluss, das ist nicht die Frage des Christseins, sondern die Frage ist die Zufriedenheit in allen Situationen. Ihr Lieben, das ist auch ein sehr deutliches Wort gegen jede Art von Christsein, die ja mancherorts vielleicht auch so vertreten wird. Man nennt das das Wohlstandsevangelium, wo man sagt, wenn jemand in Christus ist und gesegnet ist, dann wird das sich auch darin äußern, dass er äußerlich gesegnet ist. Dann kann er nicht mehr hungern, dann wird er genug Geld haben und. Das ist nicht die Haltung des Apostel Paulus. Er sagt, um das geht's gar nicht, um reich sein oder arm sein, um diese Dinge, sondern mein Fokus liegt nicht darauf, wenn ich jetzt sozusagen Mangel habe, dass ich unbedingt schaue, dass ich wieder Überfluss habe. Und er sagt ja auch hier am Anfang, dass ihr mir jetzt Geld gegeben habt, ich sage das jetzt nicht, das alles um des Mangels wegen, damit ihr mir unbedingt was gebt, weil ich den Überfluss suche. Nein. Er sagt es um der Philipper wegen, weil er damit etwas ausdrücken möchte. Der Mangel oder der Überfluss, das ist nicht das eigentliche Thema des Christseins, sondern unsere Genügsamkeit in der Situation, in der wir stehen. Ihr Lieben, das ist wieder hohe Kunst des Christseins. Paulus redet hier immer von hoher Kunst des Christseins. Das sind keine oberflächlichen Dinge, das sind Herzenshaltungen. Es geht nicht um den Umstand, in dem ich lebe, sagt Paulus, sondern es geht um meine Herzenseinstellung. Das ist für Gott wichtig. Manchmal lässt er den Mangel zu. Bin ich dann auch genügsam und zufrieden in Jesus? Auch wenn er mir den Mangel im Moment nicht wegnimmt? Wenn ich in allerlei Dingen bin, die schwer für mich sind, in schwersten Dingen, bin ich dann auch noch genügsam? Habe ich genug an ihm? Oder suche ich nur die äußere Fülle, dass es mir äußerlich immer nur besser geht? Da ist ein Punkt, wo Paulus sagt, wer stabil werden will in Jesus, der braucht eine Genügsamkeit, eine Zufriedenheit, die sozusagen in allen Bereichen unseres Lebens in irgendeiner Weise auch durchdringt. Ihr Lieben, Paulus hat nie ein asketisches Leben propagiert. Es gab in der Kirchengeschichte dann die Askese, manchmal verbunden mit Mönchtum. Am besten ist es sozusagen, dass man alle Bedürfnisse abtötet und so weiter und alle Begierden im Mensch und in völliger Armut und Askese lebt als eine Lebenshaltung. Das ist nicht die Lebenshaltung des Paulus. Und das geht's überhaupt nicht. Er freut sich von ganzem Herzen, wenn er Überfluss hat. Und wenn es ihm gut geht und wenn Gott ihn reichlich segnet. Aber er klagt nicht, wenn es ihm nicht so gut geht. Die Umstände sind nicht das, wonach er sucht, sondern er sucht nach dieser ständigen Geborgenheit in der Hand Jesu, ganz egal, wie es ihm momentan geht. Und er schreibt das ja in einer unglaublichen Weise im zweiten Korintherbrief, in Kapitel 11 und 12, das schlagen wir nicht auf, wo er ja in einer großartigen Weise, wo er dann schreibt und sagt, ihr lieben Leute, mein Leben ist gekennzeichnet von Mangel. Wie viele Misshandlungen habe ich erlebt? Wie oft bin ich eingesperrt worden? Wie oft habe ich Hunger gelitten? Wie oft habe ich Durst gelitten? Wie oft war ich in Ängsten? Wie oft war ich verfolgt? Wie oft wollten sie mich steinigen? Und. Bis hin im 12. Kapitel, wo er dann sagt, dass ich einen Pfahl im Fleisch habe. Der Satan hat einen Pfahl. Wir wissen nicht genau, was es heißt, aber es war etwas sehr, sehr, sehr Unangenehmes, was seine Lebensqualität sozusagen auch behindert hat. Und er hat gebeten, dass Gott es ihm wegnimmt und er hat es nicht getan. Was ist die Quintessenz? Der Satz, den Paulus nach Kapitel 11, 12 am Ende schreibt. Er sagt, Jesus hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Dasselbe Wort. Das ist Lebenskunst. Christliche Lebenskunst. Das ist Reife in Jesus. Versteht ihr? Das sind nicht diese oberflächlichen Dinge, die wir so gerne haben, mit Halleluja und allem Möglichen. Das ist auch alles schön, aber die Reife, das Festwerden in Jesus, das allen Stürmen sozusagen standhält, das ist, wenn wir ein Leben führen, wo wir sagen, ja Herr, ich habe genug in dir und in dem, was du mir gibst, in allen Situationen. Und wenn ich ganz wenig habe und du mir gerade das gibst, was ich zum Überleben brauche, nicht einen riesigen Reichtum, das sorgt erst. Er lässt das manchmal zu, dass wir wenig haben, aber nie, dass wir zu wenig haben. Das sorgt er immer dafür. Er sorgt immer für uns. Er sorgt in allen Situationen für uns. Und das, was er uns sozusagen an Fülle geben möchte, das lässt sich nicht anschauen oder ausrechnen an der äußeren Situation, in der wir sind. Ob wir gesund sind oder krank sind, ob wir gefangen sind oder nicht, ob wir verfolgt werden oder nicht, ob was auch immer es ist, eine Arbeit haben oder nicht, oder wenig Geld haben oder viel Geld haben, das ist nicht der Punkt, von dem Paulus spricht, sondern er sagt, ich habe genug. Darin, dass ich weiß und weiß und weiß, ich bin in deiner Hand geborgen, was die Situation auch ist. Und deswegen kann ich fröhlich sein im Herrn immer. Auch wenn es mir äußerlich dreckig geht. Wie er im Gefängnis in Philippi war und ausgepeitscht wurde, da hat er nicht ein Klagelied angestimmt, sondern ein Loblied. Das ist eine Reife. Oh weh, das hätte ich auch gerne. Da hinein will uns Jesus führen, versteht ihr? Lass dir genug sein. Und in dem Sinne sagt dann Paulus eben dieses letzte Wort. Alles vermag ich durch den, der in mir kräftig ist. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, der mich mächtig macht. Das heißt nicht, ich kann alles mit Jesus, sondern er sagt, ich kann satt sein und ich kann Hunger in Jesus. Ich kann Mangel haben und ich kann Überfluss haben in Jesus. Ich kann wenig haben und ich kann viel haben in Jesus. Ich kann Schmerzen haben und ich kann ein wunderschönes Leben führen, ohne Behinderungen, in Jesus. Es hängt nicht an den Umständen, sondern darin, dass ich weiß und weiß und weiß, dass ich in ihm geborgen bin. Durch diese Geborgenheit kann ich nicht alles, was ich will, mir erfüllen durch die Kraft Jesu, sondern ich kann auch in schwierigen Situationen genügsam sein, zufrieden sein. Und das Letzte, ganz kurz nur, das ist jetzt der Vers 19. Das gehört jetzt noch dazu. Natürlich, Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ihr Lieben, nachdem er das gesagt hat, ich kann alles, ich kann satt sein, ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann Überfluss haben, ich kann Mangel haben, sagt er nun, mein Gott, indem ich das alles kann, satt sein und reich sein, der ist ein Gott, der genau weiß, wessen ihr bedürft. Auch wenn ihr sehr, 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 sehr an Mangel leidet, ihr weiß genau, woran ihr leidet. Und er wird euch euren Mangel ausfüllen, aber jetzt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit und nicht nach euren eigenen Wünschen. Wenn ich wenig Geld habe, ist mein Wunsch, ich will viel Geld haben. Aber das ist nicht das, was vielleicht Jesus denkt. Es kann die Situation, dass ich im Moment wenig Geld habe, für ihn genau das Richtige sein für mich. Und trotzdem erfüllt er meinen Mangel. Mit dem Reichtum, denn das, was Jesus an Reichtum für uns vorbereitet hat, der eigentliche Bedarf, ist ja nicht nur der äußerliche Bedarf. Also, dass ich mehr Geld habe, dass ich einen Job habe, dass ich gesund werde und alles Mögliche, das alles weiß Jesus. Und er hört auf unsere Bedürfnisse. Das ist überhaupt keine Frage. Und er wird das geben, was er für uns das Beste hat. Aber es ist noch viel, viel mehr, auf was Paulus nun das Augenmerk lenkt und sagt, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit wird er uns alles schenken, was wir brauchen. Ihr Lieben, ich kann mausearm sein und kann unglaublich reich sein in Jesus. Dafür gibt es Zeugnisse über Zeugnisse in der ganzen Welt. Es hängt nicht an den Umständen. Gott sorgt sich auch um diese Umstände, keine Frage. Das ist nicht, dass ich sage, das interessiert Gott nicht, überhaupt nicht. Er sagt, er sorgt für uns. Aber der Reichtum seiner Fülle, ihr Lieben, ist nicht immer das, was wir vielleicht uns vorstellen. Schließen wir vielleicht mit zwei Schlag einmal noch auf. 1. Korinther 1, 4 bis 8. Welchen Reichtum er da meint, der Herrlichkeit, mit dem uns Gott allen Mangel ausfüllen wird. Das kommt in manchen Gebeten am besten zum Ausdruck, die Paulus für die Gemeinden gebetet hat. Er hat das gebetet, was für die Gemeinde der größte Mangel ist. Das ist nicht viel Geld, das ist nicht das und das und das, sondern das. Und das ist es, was Paulus meint. Er wird euch euren Mangel, euer Bedürfnis erfüllen. Natürlich wird er euch nicht zugrunde gehen lassen. Aber es geht nicht um die Umstände, das will er sagen. Versteht ihr recht? Ja? Sondern er sagt zum Beispiel, ich danke meinem Gott euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis und weiter noch. Bis Vers 8, ja, in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe mangelt, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ihr habt keinen Mangel an den Gnadengaben, an den Segnungen Gottes, die er euch geben möchte. Und auch wenn du eine arme Kirchenmaus bist, kannst du in einer Weise von Gott beschenkt werden mit einem Reichtum, der 100-mal mehr wert ist als Geld. Gott ist nicht gegen Geld und auch nicht gegen Reichtum. Das wäre ein komplettes Missverständnis, keine Askese. Aber wir machen ja eine Gleichung immer, ja? Wenig haben ist wenig gesegnet sein. Das stimmt nicht. Schlecht äußerliche Umstände heißt, Gott schaut nicht richtig auf mich. Paulus macht sich unabhängig. Denkt, was er für eine Liste hat von den Dingen, wo er sagen würde, ich hätte allen Grund zu sagen, ich lebe nur im Mangel. Was er erlebt hat, das ist unglaublich, ja? An Mangel. Und das letzte, Epheser 1, 15 bis 19. Auch so ein Gebet. Epheser 1, 15 bis 19. Deshalb höre ich auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu beten. Und jetzt kommt wieder dieses Gebet. Was braucht denn die Gemeinde am meisten? Und da betet er nicht für Reichtum und für viel Geld und für alles Mögliche an äußeren Umständen, sondern er sagt, ich bete für euch und gedenke eure in meinem Gebeten, dass der Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst und weiter. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit, dasselbe Wort hier, seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er schreibt hier die eigentlichen Bedürfnisse, die wir haben. Das sind viel tiefer gehende Bedürfnisse, als dass wir von einem Level des Lebensstandards in einen nächsten geraten. Das ist auch nicht schlecht. Und dann dem steht auch nicht Jesus entgegen, aber das ist nicht das Ziel. Das ist nicht ein Zeichen von einem Überfluss, den sozusagen Gott gibt, wo er unseren Mangel ausfüllen möchte. Das ist, geht viel tiefer. Ihr Lieben, dass wir Augen haben geöffnete Augen des Herzens für seinen Reichtum, für sein Erbe, dass wir ihn erkennen, dass wir sehen, was die überragende Größe seiner Kraft ist und. Ihr Lieben, das sind andere Werte, die Gott sozusagen uns erfüllen möchte. Das bedeutet ein reifes Christsein, dass wir in allen Umständen unseres Lebens, dass wir daran festhalten, dass er allen unseren Mangel erfüllen wird, nicht nach meinen Vorstellungen, sondern nach seinem Reichtum, seiner Herrlichkeit. Manchmal ist auch viel Geld inbegriffen, dass er uns mit viel Geld segnet. Aber das ist nicht sozusagen der Punkt, um den es geht. Er kann uns auch arm halten und trotzdem reich segnen. Die Ausrichtung, die Herzenshaltung, das ist es. Ob wir sozusagen uns genug sein lassen an ihm. In allen Lebenslagen. Und das testet er. Amen. Herr Jesus, wir bitten dich so von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, dass wir in diesen Bereichen, die du uns mit durch dein Wort gezeigt hast, dass wir da wachsen dürfen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Dass wir unser ganzes Augenmerk auf die Dinge richten, die dir wichtig sind. Herr, du möchtest uns dienen in den Bereichen, wo du uns unseren Mangel ausfüllen möchtest, was auch immer du darunter verstehst. Wir wollen den Reichtum haben, den du uns zugedacht hast. Herr, hilf uns, genugsam zu werden, zufrieden zu sein in den Situationen. Denn in jeder Situation, wie sie auch immer ist, bist du mit deiner Gnade gegenwärtig. Und diese deine Gegenwart ist der Reichtum in jeder Situation. Lass uns es spüren, gerade dort, wo es uns schlecht geht, wo wir Tränen weinen, dort, wo Krankheit uns anficht oder andere Dinge, Herr, dass wir auch da erleben, wie du bei uns bist. Und wie du auch darin durch deine Gegenwart Mangel ausfüllst. Ja, du willst auch heilen. Das ist für dich in deiner Fülle, ist alles drinnen. Aber Herr, es geht um erster Linie darum, dass wir ein Leben führen können in Zufriedenheit, indem wir in der Situation, in der wir sind, deine Gnade empfangen. Dass wir unser Augenmerk auf dich richten und sagen, Herr, in dir bin ich geborgen für Zeit und Ewigkeit. Was immer mein Leben im Moment aussieht. Und du gibst uns alles, was wir brauchen. Jeden Mangel, der für dich Mangel ist, den willst du in uns ausfüllen. Darüber preisen wir dich, Herr Jesus. Und hilf uns, dass wir das mehr und mehr erfassen und auch in diese Richtung von dir führen lassen. Amen.